ich habe mich in den letzten Wochen mit dem Prophet Hosea befasst. Er hat 750 Jahre vor Jesus Christus gelebt. Und damals hat es noch ein Nordreich gegeben und ein Südreich in Israel. Und er war Prophet im Nordreich. Jesaja zum Beispiel war im Südreich. Und das Nordreich war in der Blüte. Also die hatten Wohlstand gehabt. Denen ist es sehr gut gegangen. Und dort drinnen kommt Gott zum Hosea und sagt, du musst einen Huren heiraten. Das war für einen Prophet unglaublich. Also so etwas, ich meine grundsätzlich aber schon für einen Prophet, einen angesehenen Mann in der Gesellschaft, Gott kommt zu ihm und er setzt das um. Also die, die den Prophet Hosea vielleicht ein bisschen kennen, wissen das. Er ist der Prophet, der Gomer geheiratet hat und sie ist ihm nachher untreu geworden. Und Gott hat dem Hosea den Auftrag gegeben und zu ihm gesagt, geh wieder hin zu einer, nimm sie wieder auf. Und mit dem hat er ein Bild gezeichnet, wie er ist. Und ein Bild zeichnet, wie er das Volk Israel sieht. Das Volk Israel, das untreu ist, darf man es so sagen, das mit anderen Göttern in Beziehung steht, rumhuren. Und was er nicht will, und auf der anderen Seite seine Liebe, seine Treue, sie bleibt. Und ich meine, das gilt ja für uns auch. Seine Treue, seine Liebe bleibt für uns durch alles durch. Das ist unglaubliche Zusage durch das Leben, Kapitel 1 bis 3 von dem Propheten. Und nachher in Kapitel 4 bis 16 tut er mit Wort und sehr bittlichen Wort ihnen so ein bisschen vorstellen, wie Gott möchte, dass sie mit ihm sein sollen. Und an und für sich kann man sagen, zusammengefasst, er wird einfach ihr unteilte Herz. Mir hat es im Kapitel 7, Vers 16 angetan. Den möchte ich mit euch anschauen. Von dem baue ich meine Predigt auf. Ich finde ihn einfach einen genialen Vers. Darum habe ich den dann genommen. Dort sagt Gott durch den Hosea zu seinem Volk, sie sind wie ein trügerischer Bogen. Luther übersetzt wie ein schlaffer Pfeil, Bogen. Interessante Aussage. Mit dem sagt Gott zu seinem Volk, wie er sieht, wie sie im Moment sind, obwohl die wohnen im Wohlstand, also denen geht es gut. Und er sagt ihnen, Achtung, aufgepasst. Im Moment sind er nicht unbedingt so, wie ihr denkt, vom Äußerlichen gesehen, innerlich sieht es anders aus. Mit dem Bild zeigt er ihnen aber auch, was sie könnten. Und im Vers voran, auf den komme ich dann im letzten Teil, zeigt er ihnen auch, wie es anders wird. Und meine ersten zwei Teile, also ich habe jetzt so drei Teile abgeleitet aus dem Satz. Für uns, was wir sein dürfen, was wir sind, wie es anders wird. Und wie ihr merkt, die ersten zwei Teile finde ich noch recht herausfordernd. Also, aber ich habe gefunden, das kann ich vor der Sommerferien so ein bisschen machen. Euch noch ein bisschen herausfordern. Also ihr werdet die Sommerferien gut überleben. Auch wenn ich heute ein bisschen vielleicht herausfordernde Sachen sagen werde, könnt ihr das gut verdauen. In der Sommerferien und nach der Sommerferien wieder fröhlich zurückkommen. Aber der dritte Teil, wie es anders wird, der sollte das auch ein bisschen auflösen. Also von dort her hoffe ich fest, dass Gott da dir auch Mut zuspricht. Also erstens, was wir sein dürfen in Gottes Augen. Und viele Menschen, und vielleicht müssen sie sogar sagen, denkende Menschen kommen irgendwann und immer wieder mal in ihrem Leben an den Punkt, wo sie sagen, was ist eigentlich der Sinn? Wozu bin ich da? Wohin gehe ich? Was ist der Beitrag mit meinem Leben, den ich leisten kann? Also eigentlich ganz kurz zusammengefasst, woher komme ich? Wohin gehe ich? Was ist der Beitrag in dieser Zeit, wo ich da bin, wo ich leisten darf? Und ich finde die Fragen gar nicht schlecht. Oder respektive, die sind doch sehr wichtig. Ich nehme an, du und ich, wir stellen uns die Fragen auch. Oder die kommen ab und zu mal. Und jetzt gibt es halt Menschen, die verdrängen dann die Fragen relativ schnell wieder oder geben sich so Standardantworten. Hauptsache, bist du gesund. Oder, das sage ich, glaube nonverbal oder verbal, Eltern zu ihren Kindern. Etwa die so, Hauptsache, du bist anständig, du bist tüchtig, und bringst es zu etwas im Leben. Aber ist das wirklich die Hauptsache? Gesund sein, anständig sein, tüchtig sein, zu etwas bringen im Leben, Karriere machen. Ich meine, das sind gute, gute Sachen. Ich bin überhaupt nicht gegen das. Aber ich glaube, echtes Leben ist mehr. Muss mehr sein. Und wer alles in dieser Welt kann uns dann eine Antwort darauf geben, was ist echtes Leben? Wer kann die Antwort geben, was ist der Sinn vom Leben? Was für einen Beitrag darf ich leisten? Und da kann ich eigentlich nur persönlich antworten darauf. Als ich Gott persönlich kennengelernt habe, ungefähr um 20 herum ist das gewesen, da habe ich eine persönliche Beziehung mit Gott, oder bin gestartet in die persönliche Beziehung mit Gott und habe durch das auch angefangen, Bibel zu lesen. Und beim Bibellesen habe ich entdeckt, wir Menschen sind dazu da, um ein Kind vom lebendigen Gott zu werden. Darum hat Jesus auf die Erde kommen. Darum hat er so qualvoll müssen sterben am Kreuz. Damit wir von Gott trennten, die Bibel nennt das Sündenbehaftete. Also vielleicht das Beispiel, das will der heutige Mensch überhaupt nicht hören. Also was ich jetzt sage, ist sehr herausfordernd, wenn ich sage, wenn ein Apfel faul ist, ist er einfach faul. Und er kann nur Gott kann wieder gesund machen. Aber viele sagen ja dann, nein, der Mensch ist schon gut. Wir haben schon gute Sachen in uns drin. Aber vom Grundsatz auf sind wir faule Äpfel. Wir werden nicht einfach besser. Nur durch das, was wir Jesus Christus annehmen in unser Leben. Also das ist ganz wichtig. Darum ist Jesus ja gekommen, dass wir Kind vom lebendigen Gott werden. Aber, und das ist ein bisschen zu kurz, ist ein bisschen zu wenig gesagt, Kind vom lebendigen Gott zu werden. Weil Gott möchte auch, dass wir ein brauchbares Werkzeug in seiner Hand werden. Es ist allgemein zu sagen, die Hauptsache, du wirst ein Kind vom lebendigen Gott und kommst nachher in den Himmel. Nein, in dieser Zeit, wo du da bist, hast du einen Beitrag geleistet als brauchbares Werkzeug in der Hand von Gott. Man könnte auch sagen, mit dem Hosea 7,16, als Pfeilbogen. Was ist der Sinn vom Leben? Was ist dein Beitrag, den du leisten darfst? Es gibt nur einen, der die richtige Antwort geben kann. Es ist der, der dich ins Leben gerufen hat. Dein Schöpfer. Und er sagt, der Sinn ist, dass du ein Kind vom lebendigen Gott wirst und ein brauchbares Werkzeug in meiner Hand. Ein einsatzbereiter Pfeilbogen. Mit anderen Worten, also wenn du einen Beitrag in unserer Gesellschaft leisten, nachhaltig etwas bewegen oder Frucht bringen, so wie es Jesus genannt hat, dann musst du das, was Gott in dich eingelegt hat, umsetzen. Du musst etwas daraus machen. Wir können sagen, mit den Pfund, die er dir anvertraut hat, oder mit den Gaben, die er dir anvertraut hat, mit dem Kapital, das du hast, wuchern, etwas daraus machen. Nicht vergraben. In dem Moment, wo ein Mensch umkehrt zu Gott und Vergebung von seinen Sünden bittet, Jesus Christus einlädt in sein Leben, wird er ein Kind von Gott. Aber von dem Augenblick kannst du bestimmt ein Werkzeug in der Hand Gottes zu werden. Und sein. Das macht Sinn. Man könnte auch sagen, das gibt den Platz im Leben. Und Geld, das spielt ja gar keine Rolle, wie es dir geht. Also ich rede jetzt nicht vom Gesundheitszustand. Ich rede nicht vom Alter, ob jünger oder älter. Ich rede nicht, ob du irgendwo in einer Firma mit Weltraum eine höhere Position hast oder Hilfsarbeiter bist, bei einem Betrieb, der gar keinen Namen hat. Von dem rede ich alles nicht. Verstehst du? Gott zeigt durch den Prophet Hosea mit einem bildlichen Beispiel seinem Volk und damit auch uns, was wir nach seinem Willen sein dürfen und seiner Hilfe sein dürfen. Ein einsatzbereiter Pfeilbogen. Und jetzt nicht so die selber gemachten Pfeilbogen, wie jeder Bub sie kennt, wenn du im Wald so ein Rüteli machst und ein Schnürli spannst. Also, nein, da ist ein riesiger Pfeilbogen, ein Apparat gemeint, mit man dem in den Krieg kann ziehen. Dem haben früher Krieger ihre Pfeile abgeschafft. Der tiefste Sinn von meinem und deinem Leben ist, im Bild gesprochen, eine brauchbare Waffe in der Hand Gottes zu sein. Und vielleicht sagst du jetzt, darf man so etwas sagen, Waffe? Da hat es mich beruhigt, als ich diese Woche Fernsehen geschaut habe, Fußballmatch geschaut habe. Also der Kommentator hat von einem Spieler geredet und gesagt, der ist wie eine Waffe. Da habe ich mir gesagt, okay, dann darf ich das am Sonntag auch brauchen, wenn es im SRF gebraucht wird. Der Spieler ist wie eine Waffe, darf ich also zu euch auch sagen, du darfst sie wie eine Waffe in der Hand Gottes. Gott wird dich mal nicht nach deinem Aussehen, nach deinem Ansehen, nach deinem Einkommen, welchen Titel du kannst richten, sondern ob dein Leben ihm zur Verfügung gestanden ist, ob du ein brauchbares Werkzeug für ihn gewesen bist. Nach dem wird er dich richten, nach dem wird er dich fragen, ob du die Gaben, die er dir geschenkt hat, eingesetzt hast. Das ist unsere Verantwortung. Deine und meine Verantwortung. Gleich in welcher Lebensphase, dass wir uns befinden. Wie vorhin schon gesagt, ob gesund, ob krank, ob jünger, ob älter. Unabhängig von unserer Kraft, wir sollen brauchbare Pfeile folgen. Darf ich es vielleicht so sagen? Liebeswaffen in der Hand Gottes sein. Und damit werden wir auch erinnern, dass unsere Welt ein unheimliches Schlachtfeld ist. Und ich meine jetzt nicht Krieg, den Zeitungen davon schreiben. Sondern ich meine, wie es Epheser 6 schreibt, da ist ein Kampf zwischen Licht und Finsternis in unserer Welt. Das ist ein Kampf zwischen Gott und Satan in dieser Welt. Darum ist Jesus Christus gekommen. Als Licht, um Licht zu bringen. Und darum hat er seine Leute, seine Jünger und Jüngerinnen in dieser Welt, um Licht in die Finsternis zu bringen, mit der Kraft vom Geist Gottes unterwegs zu sein und Licht zu bringen an Ort, wo es dunkel ist. Also weder die Philosophie noch KI noch sonst irgendetwas kann dir eine abschliessende Antwort geben auf die Frage, wozu bin ich auf dieser Welt? Was ist mein Beitrag? Wohin gehe ich? Nur Gott kann es. Und er sagt, ich möchte, dass du mein Kind wirst und ein brauchbares Werkzeug in meiner Hand. Hast du schon mal über das nachgedacht? Hast du das schon entdeckt für dein Leben? Hast du deine Bestimmung schon gefunden? Ich finde es noch krass, dass es Menschen gibt, die total am Lebensziel vorbeischiessen können. Und am Schluss von ihrem Leben ist es nichts, nichtig, wie es der Salomo sagt. Darum ist es gut, wenn wir uns von Zeit zu Zeit die Frage stellen lassen von Gott. Oder vielleicht uns selber auch fragen, bin ich noch brauchbar? Bin ich ein brauchbares Werkzeug für Gott in dieser Welt? Gell, dazu braucht man nicht Apostel zu werden. Dazu muss man nicht Pfarrer werden. Dazu braucht man einfach ein Leben, wo Gott lieb hat, wo ihm gehört und das tut, was er will. Und Gott möchte uns alle, jedes einzelne von uns brauchen. Das ist ja das Wunderbare an dieser Aussage, dass er dich und mich brauchen will. Wir sind dazu in dieser Welt, um Gottes Liebe weiterzutragen, um Licht in die Finsternis zu bringen, um, ich könnte das so sagen, um es unseren Mitmenschen schöner zu machen auf dem Planet Erde. Wir sind für das Wohl der Menschen auf diesem Planet zuständig. Und jetzt kannst du natürlich sagen, auf diesem Planet, nein, auch ganz im Kleinen. Du bist für das Wohl von deinem kleinsten Umfeld zuständig, von Gott gesetzt. Dort, wo du lebst und wo du bist und wo du schaffst. Zum Wohl der Mitmenschen. Alles, was auch immer ihr tut oder sagt, soll im Namen von Jesus, dem Herrn, geschehen. Das ist eine grosse Herausforderung, finde ich. Aber schau, für das sind wir da. Für das hast du und ich dafür Jesus kennenlernen. Und wenn du noch nicht kennengelernt hast, dann hast du heute Morgen die Chance, um zu sagen, Herr Jesus, komm in mein Leben, vergib du mir, dass ich bis jetzt ohne dich gelebt habe. Und ich will ein brauchbares Werkzeug in deiner Hand werden. Also das wäre so ein bisschen der Punkt, was wir sein dürfen. Und jetzt kommt, was wir sind. Der Hosea sagt da zum Volk Gottes, wie ein trügerischer Pfeilbogen. Also ein Pfeilbogen, den man nicht schiessen kann. Das Bild, das er da braucht, habe ich vorhin schon angedeutet, für uns vielleicht nicht ganz so einfach. Wir leben nicht in der damaligen Zeit. Wir haben vielleicht andere Bilder im Kopf. Es wird nicht genau der gewesen sein. Aber in dieser Art, ich sage mal, ein rechter Pfeilbogen, ein Apparat, schön geschnitzter Handgriff, wunderbar, dass, wenn es zum Kampf kommt, etwas kannst ausrichten. Der Hosea nimmt das Bild und sagt, das Volk Gottes, die Leute vom Volk Gottes, da ist der Besitzer, Gott. Und in dem Moment, wo er brauchen will zum Kampf, in dem Moment könnte man für uns sagen, wo Licht in die Finsternis kommt, er die Zähne spannt, macht es knack und der Pfeilbogen zerbricht. Ein schöner Pfeilbogen war, ein netter, ein anständiger, ein lieber. Aber harmlos. Absolut harmlos. Nicht brauchbar. Das sagt er. Trügerisch. Ist es möglich, dass Gott dich und mich heute auch fragt und dazu uns sagt, schlaffe Pfeilbögen sind er? Denken wir an die allerersten Leute, die Jesus nachgefolgt sind. Ich meine, die sind verfolgt gewesen, unterdrückt gewesen. Ein armes Häufchen und haben doch in kurzer Zeit die Welt in Unruhe versetzt. Also keine Leute mit hochrangigen Namen und Persönlichkeiten. Und trotzdem haben sie wenige Jahrzehnte der ganzen Welt damals Jesus Christus bekannt gemacht. Oder vielleicht um ein Einzelschicksal zu nehmen. Der Simson. Kennt ihr die Geschichte von Simson? Ein starker Mann. Also man könnte sagen, so ein richtig schöner, starker Pfeilbogen in der Hand Gottes. Auserwählt von Gott, um einem Feind entgegenzutreten, um Grosses zu bewirken. Und dann läuft eine schöne, wunderschöne, gottlose Frau über den Weg. Delilah. Und der Bogen zerbricht. Der Bogen wird unbrauchbar. Oder der Markus. Johannes Markus mit dem Paulus und dem Barnabas auf die erste Missionsreise. Weißt du, so ein junger Typ, der so sagt, ich erobere die Welt für den König Jesus. Alles geben für Jesus. Vollgas. Nachher, wo der Weg beschwerlich wird, Pamphylien zu, wo es ein bisschen Berge geht, wo äußere Bedrängnisse kommen, wahrscheinlich die Hitze in Griechenland, ist er wieder umgekehrt, ist er heim. Ist angenehm, die Heimfüße im kalten und warm Wasser am Fenty. Ein unbrauchbarer Pfeilbogen in diesem Moment. In der Bibel wimmelt es von Leuten, die scheitern. Und so müssen wir doch, wenn wir heute da sitzen, wahrscheinlich ehrlich sind mit uns selber. Mindestens ich wahrscheinlich, wenn ich ehrlich bin mit mir selber, zu Jesus sagen, Herr Jesus, du hast recht. Wenn es ernst gilt, bin ich unbrauchbar, Pfeilbogen. Bin ich unbrauchbares Werkzeug. Und das Verrückte an dem Ganzen ist, oder das auch Schöne an dem Ganzen ist, wenn du das kannst sagen, dann hast du gute Chancen, dass es anders wird in deinem Leben. Wie, das ist mein dritter Punkt. Wie es anders wird. Die Bibel zeigt uns, wie es anders wird. Der Prophet Hosea, gerade im Vers vorne dran, sagt Gott, wenn die nur recht würden umkehren. Also irgendwie kehren sie nicht recht um. Darf ich es mal so radikal formulieren? Wer nur halbe Sachen mit Jesus macht, das ist ganzer Blödsinn. Verstehst du? Ich hoffe, ich kann das deutlich machen. Christsein ist kein Spiel wie Eile mit Weile, wo es darum gilt, möglichst schnell die anderen zu überholen und ganz heil in den Himmel zu kommen. Christsein ist ein Weg mit Jesus und das bleibt und ist ein Kampf, wo du musst dranbleiben. Es ist ernst, es geht um Leben und Tod. Du musst dich immer wieder neu entscheiden, will ich für Jesus leben, will ich ihn lieben, will ich ihn ehren in meinem Leben? Will ich ihm gehören, will ich für ihn leben oder für mich selber? Gott sagt zu seinem Volk, ihr seid wie ein schlaffer Pfeilbogen. Sie kehren um, aber nicht richtig. Ja, was ist denn eine richtige Umkehr? Das wäre jetzt die Frage, was ist die richtige Umkehr? Und ich denke, Ich erkläre es euch am besten, oder ich versuche es euch zu erklären mit dem Beispiel von Petrus. Gell, der Petrus, kennen wir wahrscheinlich, viele von euch werden schon über ihn gelesen haben oder gehört haben oder seine Lebensgeschichte kennen. Der hat ja Umkehr zu Gott vollzogen. Der hat ja, wäre Nachfolger gewesen von seinem Vater im, sagen wir, mittelständischen KMU damals. Und der hat nachher, als er Jesus getroffen hat, das alles auf die Seite, das Elternhaus verlassen. Also der hat seine Fischerboote und Netze an die Seite geschoben und ist Jesus nachgefolgt. Also das war eine Umkehr gewesen. Der hat sein Leben tatsächlich richtig verändert. Und dann gibt es einen Moment, kurz vor der Kreuzigung von Jesus, sagt Jesus zu ihm: Petrus, wenn du dann einmal umkehrst zu mir. Hä? Der hat doch schon sein ganzes Leben verändert. Was ist noch nicht das gewesen? Was hat Jesus noch will an diesem Punkt? Das müssen wir uns vielleicht fragen. Er hat sein Leben für Jesus verändert, hat sich von allem abgewendet, aber von etwas hat er sich nicht abgewendet gehabt. Von der stolzen inneren Überzeugung, ich schaffe es schon. Und er hat auf die anderen Jünger geschaut und hat gesagt, die alle schaffen es wahrscheinlich nicht so wie ich, aber ich schon. Also weißt du, so ein stolzer Heiliger. Ich schon. Und an dem ist er zerbrochen. Bei der Verleumdung, wo er dreimal Jesus bei einer ganz einfachen Frau gesagt hat, ich gehöre doch nicht zu ihm. Dort ist er zerbrochen. Und es steht ja, dann hat er bitterlich geweint. Also ich nehme an, das wird eine längere Zeit vom Trauern, vom Brüllen, vom wirklich Zerbruch. Zerbruch von dem Stolz. Ich schaffe es schon. Und das ist das, was ich bei mir und einigen anderen eben auch schon beobachtet habe. Innerlich ist da noch irgendwo Stolz. Und damit verbunden die falsche Meinung, ich schaffe das schon, oder Gott und ich, nicht Gott allein, Gott und ich, also so ein bisschen auch Religiosität. Der Petrus ist daran gescheitert. Doch dann ist er bereit, die falsche Meinung über sich selber vor Gott zu verändern zu lassen. Sein falsches Denken über sich ist zerbrochen. Und dann ist er ein Werkzeug geworden. Und was ist er nachher für ein Pfeilbogen gewesen? Enormes Werkzeug. Petrus hat erkannt, hat gelernt, hat mit dieser Haltung, mit dieser inneren Überzeugung nachher gelebt, nicht ich kann es machen, sondern einzig und allein Gott kann es machen. Ich bin in allem absolut abhängig von ihm. In allem, jeden Augenblick von meinem Leben, bin ich in allem absolut abhängig von ihm. Übrigens, der Markus, den ich vorhin genannt habe, der ja dann umgekehrt ist, da, in die schöne, angenehme Atmosphäre, da gibt es eine Notiz von Paulus, wo er an Barnabas schreibt, im Brief, und ihm schreibt: Schick mir den Markus, er ist ein nützliches Werkzeug für mich. Das ist der, wo Johannes Markus-Evangelium, Johannes Markus heisst das Markus-Evangelium, sicher mitgeschrieben hat. Also, hochspannend, was ist passiert in dem seinem Leben? Beim Petrus war es Zerbruch, beim Markus war es Seelsorge, beim Barnabas. Ich glaube, das war eine längere Zeit von Seelsorge, von nachdem, dass er zurückgekehrt ist und gewusst hat, ich bin gescheitert, entmutig war, hat er braucht, dass ihm jemand wieder Mut zuspricht, wieder Mut macht, dass er wieder einsteigt. Und nachher ist er ein brauchbares Werkzeug geworden für Gott. Also es ist möglich, nach jahrzehntelangem, ich sage manchmal Platzwärmen, also wenn du auf dem Platzwärmen bist, auf dem Kirchenbank, ansitzt und die Bank wärmst. Es ist möglich, nach dem aufzustehen und zu sagen, ich will ein brauchbares Werkzeug sein für Gott. Vielleicht brauchst du Seelsorge, vielleicht braucht es noch Zeit und sagst, ich muss zuerst in die Seelsorge, aber ich will ein brauchbares Werkzeug werden. Vielleicht braucht es aber heute einfach nur den Entscheid zu sagen, Herr Jesus, da bin ich mit meinem Leben. Ich will für dich leben. Und ich will auch mein innerer Stolz, mein innerer überzeugt sein, ich schaffe es schon allein, will ich ablegen. Ein brauchbares Werkzeug zum Segen für viele Menschen. Und so komisch, dass das tönt. Im Endeffekt ist das Sinnvollste, was wir als Christen machen können. So machen wir einen Unterschied in unserer Gesellschaft. So leisten wir den Beitrag an unsere Gesellschaft zum Wohl von unseren Mitmenschen. Und das ist das Entscheidende. Ich würde gerne beten. Und Herr Jesus, wir haben nur das eine Leben. Und im Hebräerbrief lesen wir, danach kommt das Gericht. Und schenke, dass wir in diesem Leben brauchbar dürfen sein, brauchbare Werkzeuge für dich. Nimm uns in deine Hand, mach uns brauchbar für dich. Herr Jesus, zerbrich du alle falschen Denkmuster. Mach uns von jeglichem Stolz und Religiosität frei. Persönlich, einzeln, auch als Kirche. Und ermutige uns dort, wo wir entmutigt sind. Mach uns zu einem brauchbaren Werkzeug in unserer Welt. Und sei es auch nur ganz im Kleinen.